Sie kommt zwar aus Altenkirchen, aber ist ganz viel auf der ganzen Welt schon unterwegs gewesen. Unsere Kapitänin des deutschen Nationalteams hat noch in der WNBA gespielt, hat in Olympia 2024 einfach mal ganz entspannt im Viertelfinale in Paris gestanden, hat auch noch mal ganz nebenbei wie so ein Hobby Master in Sport und Performancepsychologie absolviert und mittlerweile ist sie eine sehr laute Stimme für unseren Frauensport in Deutschland. Nicht nur mit ihrem Podcast M&M Talks, sondern auch in Interviews und Fernsehen ist sie auch ganz vertreten. Und Leute, heißt sie willkommen. Das ist Marie Gülich bei She Got Bowls.
She came up to me and she said, I'm the white mamba.
Try to make her uncomfortable, but hey, everybody's been trying to do that and nobody's had success at it so far.
Leute, was geht ab? Willkommen wieder bei She Got Bowls und heute mit der lieben Marie Gülich. Welcome, Marie. Schön, dass du da bist.
Hallo, hallo. Ja, danke. Ich freue mich, da zu sein.
Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, wirklich. Ich begleite ja Basketball schon ewig lange. Wann hat's angefangen? Oder was war der Trigger, dass du gesagt hast, ja, Basketball ist es?
Boah. Wann hat's angefangen? Ich finde, die Zeit verschwimmt immer so ein bisschen. Ich habe die Geschichte jetzt schon ein paar Mal erzählt und bestimmt auch jedes Mal anders. Aber so im Großen und Ganzen hatte ich ja schon immer irgendwie mit meiner Größe gekämpft einfach und mich sehr unwohl gefühlt und bin oft nach Hause gekommen, war traurig. Und dann die Mutter von meiner damaligen besten Freundin hat Basketball gespielt und die meinte auch schon immer zu mir, du musst zum Basketball gehen. Und dann hat meine Mutter mich eines Tages zum Basketball gebracht. Oder meine Mutter hat das dann auch so gepusht, dann geh doch mal zum Basketball. Meine Eltern hatten auch Basketball gespielt, aber dann schon lange Zeit nicht mehr. Und dann haben sie mich in Linz am Rhein zum Verein mitgenommen. Und so bin ich zum Basketball gekommen. Und dann habe ich mich so, alle haben meine Größe gefeiert und waren so, boah, wie geil ist das denn, dass du so groß bist. Und es war dann direkt so ein Moment, wo ich mich so wohl gefühlt habe unter den Mädels und man hatte so Akzeptanz und man wurde so richtig aufgenommen. Das war voll schön und genau, ich glaube, das Gefühl, dass mir das gegeben hat, hat dann dazu geführt, dass ich beim Basketball bleiben wollte.
Ich kann das voll nachfühlen. Ich bin ja auch recht groß, 1,95 sage ich schon.
Du bist so groß wie ich.
1,85, sorry. 1,85. Ich kann das voll nachfühlen, weil immer, egal wo du hingehst, du bist immer die Große. Du bist immer so die Große und es ist immer ein Thema. Und ich denke so, können wir bitte über was anderes reden? Ist mir schon aufgefallen, dass ich größer bin als der Durchschnitt.
Ja.
Und ich kann das voll nachfühlen. Also bei mir war das so, also es ist bei mir persönlich, ich spiele ja nicht in dem, also ich spiele gar nicht so krass wie du.
Hey, du hast doch jetzt auch hier deine Streetball-Momente.
Stimmt. Ich habe ja im Oktober in der Freizeitgruppe ja auch angefangen. Also mit 28 und mach's aber immer nur super selten, weil ich ja voll viel wegen Basketball auch unterwegs bin, kleiner Nebeneffekt. Ja. Wie alt warst du damals? Weißt du das noch?
11 oder
wow.
Ja, 11.
Cool.
12 oder so, ja.
Da warst du auch schon groß, ne? Okay, Frauen sind dann immer so ein bisschen...
Ja, ich war, groß, ne? ich weiß jetzt gar nicht, wie groß ich damals dann war, aber ich war auf jeden Fall schon über 1,70.
Strong. Okay.
Kann man mal machen.
Komm.
Also ich weiß noch, weil ich war auf jeden Fall größer als meine Grundschullehrerin in der dritten Klasse und das fand ich schon unangenehm.
Oh, wow.
Und früher hat man ja schon immer so Sachen gemacht, die war auch nicht so groß, ne, muss man auch dazu sagen, aber trotzdem. Aber früher hat man ja auch Sachen gemacht im Kindergarten, so dreimal lebe hoch und dann saß man auf den Stühlen, dann wurde man so rum. Ich konnte halt nie hochgehoben werden, weil ich halt zu groß war.
Oh, wow. Ja, das hat immer so einen Beigeschmack damals. Also ich
kann mich bitte jemand hochheben?
Du bist immer die Große. Stell dich immer nach hinten so. Ist egal, du musst nicht nach vorne.
Ja, stell dich
ich
immer
nach hinten. Ja. Hattest du dann damals auch irgendeine Spielerin oder einen Spieler, der dich dann so richtig gecatcht hat? Also gesagt hat, also ich will mal so werden wie du.
Ich hatte das gar nicht. Also ich habe auch wirklich ganz wenig Basketball nur geguckt. Das muss man auch sagen, dass meine Familie auch gar nicht so Sport, wir haben nie Sport geguckt, so wir hatten gar nichts mit Sport zu tun, deswegen haben wir es auch nie geguckt und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir jemals irgendwie zu einem Basketballspiel oder so gegangen sind. Deswegen habe ich jetzt auch privat außerhalb von Basketballspielen kein Basketball geguckt, so weil das auch einfach nicht so, mir nicht beigebracht wurde oder das nicht so ein Ding war. Mhm. Und ich glaube, meine Vorbilder oder die Menschen, zu denen ich so aufgeschaut habe, waren einfach die Menschen, die so unmittelbar in meiner Nähe waren. So meine Teammates, die schon viel länger als ich gespielt haben. Dann war ich ja ganz schnell auch dann im Sportinternat, habe dann in der Regionalliga mit trainiert, wo dann ich auch wirklich, wo auch einfach erwachsene Frauen meine Teammates waren. Und das waren dann so die Menschen und die Spielerinnen, an denen ich mich so orientiert habe einfach. Genau, aber ich hatte jetzt keinen Star oder keinen Spieler, wo ich sagen würde, ich will mal so sein wie der. Also vor allem der, weil damals in der Zeit hatte man wahrscheinlich auch nicht, also hat man ja sowieso nicht so viel Frauen im Sport mitbekommen, aber ja, ich hatte nie so richtig Vorbilder.
Nee, check, voll. Krass, also eher in deinem Umfeld wohl, wenn dann eher. Ne?
Ja, auf jeden Fall einfach immer meine Teammates, ältere Teammates, vor allem Spielerinnen, gegen die ich dann spielen musste, die mich dann gefordert haben, weil, also ich bin ja früh ans Sportinternat, da habe ich ja gerade mal ein Jahr Basketball gespielt, das heißt, mein Skillset war wirklich bescheiden und ich wurde halt jedes Training gekillt so, ne? Und
wow.
Ist ja einfach die Tatsache so und dann hast du da einen Coach, der dir das alles beibringt und auch sehr geduldig sein muss, weil der Leistungsunterschied natürlich sehr hoch ist dann in dem Moment, aber ich glaube, das war so für mich. Ich glaube, eine Sache, woran ich mich erinnere, war, dass ich einfach so voll der Schwamm war. Ich habe immer alle Informationen so versucht aufzusaugen und zu verstehen. Und egal, ob es jetzt irgendwie ein Coaching-Aspekt für die Guards war oder für die Posts, so für mich war alles so, okay, ich will das lernen.
Ich will mehr davon. Yeah. Ich will mehr davon. Ist geil.
Genau.
Okay, cool.
Yeah.
Sehr viel Eigeninitiative auch. Stark. Ich hatte tatsächlich wieder ein bisschen so Recherche über dich gemacht, wo du eigentlich überall gespielt hast. Und das ist echt schwer beeindruckend, muss ich sagen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch zig Jahre in Spanien. 20 bis 24 in Valencia. Dort hast du einfach mal den spanischen Meistertitel auch geholt. 23 und 24. World Cup Women. Well, ne? Regier mich, wenn ich falsch liege. Aber auch nochmal Pokalsiegerin. 25. Super Cup. 21, 24. Und nochmal den europäischen Super Cup. Also ein Titel nach dem anderen. Wie war das in Spanien? Wo war der Drill?
Also, Ich finde, wenn man das so gelebt hat, dann, wenn man jetzt im Nachhinein das alles hört, dann denke ich mir so, ja, okay, krass, wir haben echt viel gewonnen.
Nee, I'm a superwoman.
Ja, so echt viel gefallen. War auf einmal so, wow, ich habe echt viel gewonnen. Aber manchmal hat sich das gar nicht so angefühlt. Weil, also muss man auch einfach dazu sagen, so die Saisons sind super lang. Man durchläuft wirklich viele Höhen und Tiefen, auch wenn man viel gewinnt. Es ist manchmal auch nicht einfach. Ich glaube aber, dass unser Team in diesen 4 Jahren, wir einfach sehr, sehr ehrgeizig waren. Also wir hatten viele Spanierinnen, die auf einem sehr hohen Niveau gespielt haben, ihre ganze Karriere und einfach richtige Veterans einfach waren. Und dann so das Team an sich, wie das waren, waren wir alle, glaube ich, auf einem Höhepunkt. Und dadurch war es einfach so, also ich glaube, das war das erste Team, wo ich einfach wusste, in jedes Spiel, was wir reingehen, ich kann zu 100% allen vertrauen. Ich weiß genau, was ich von wem bekomme. Und es war so einfach klar. Es war egal, wie gut man sich neben dem Spielfeld verstanden hat. Auf dem Spielfeld hat es einfach funktioniert. Und ich glaube, das war immer so das Besondere an diesen 4 Jahren in diesem Team, war einfach, dass das einfach auf dem Spielfeld so krass geklickt hat.
Krass. Also die ganze, ja. Also nicht nur charakterlich, sondern auch die ganze Teamstruktur. Also es war wie perfekte Schachfiguren, die immer halt zum Sieg geführt haben, basically.
Genau, also wir hatten halt immer den richtigen Effort. Jeder wusste halt einfach, was er bringen muss. Jeder, also ich glaube, was man halt oft unterschätzt, ist halt so Rollenverteilung und dass die Spielerinnen ihre Rolle annehmen und das auch umsetzen können und sich darin erfüllt fühlen. Und ich glaube, das war natürlich ist man frustriert über eine Rolle oder man hat mehr Ehrgeiz und man wünscht sich mehr für sich. Aber am Ende des Tages hat jede Spielerin die Rolle akzeptiert, so wie sie war und die auch, so gut es ging, ausgefüllt. Und ich glaube, dadurch hat man halt einfach immer diesen Erfolg, weil man einfach das Beste fürs Team wollte in dem Moment und den Erfolg fürs Team wollte und dann erstmal so sein Ego hinten angestellt hat.
Wie kam das eigentlich zu Spanien? Also Valencia, war das eher so, sie wollten dich oder hast du gesagt, boah, mal gucken, wer alles nachfragt? Doch, ich schalte mich mal einfach mal gemütlich.
Ach, also ich glaube, ich hatte das Angebot von Valencia bekommen und damals waren die ja gerade erst aus der zweiten Liga aufgestiegen und waren halt so im Rebuilding. Die waren halt so, ja, wir wollen in die Euroleague hoch. Wir spielen jetzt nächstes Jahr erstmal Eurocup. Und ich hatte gerade die Saison in Polen zu Ende gespielt. Oder was heißt zu Ende gespielt? Das war ja das Covid-Jahr, wo die Saison abgebrochen wurde. Und dann haben wir Euroleague in Polen gespielt. Und eigentlich habe ich so gedacht, boah, eigentlich würde ich gerne zu einem Euroleague-Team. Und dann kam das Angebot von Valencia. Und die waren so, ja, wir sind jetzt hier irgendwie, wir sind am Aufbauen. Wir wollen groß werden. Wir wollen erfolgreich sein. Wir glauben, dass du ein guter Fit bist, um Konstanz und was aufzubauen. Und ich glaube, das hat mich irgendwie motiviert, weil auch an allen Stationen, an denen ich in meiner Karriere war, vor allem im College, ging es nie darum, irgendwo hinzugehen, wo die Teams schon erfolgreich waren, sondern irgendwie motiviert es mich auch, irgendwas aufzubauen oder Teil von was zu sein, was dann am Ende größer ist, wenn man geht. Und deswegen hat mich das irgendwie inspiriert und das fand ich cool. Und dann kam noch dazu, dass meine beste Freundin Rebecca Allen, mit der ich auch in Polen zusammengespielt habe, die ist Australierin und spielt in der WNBA und hat ganz lange für die australische Nationalmannschaft gespielt, hat auch für die unterschrieben. Und dann waren wir beide so, weil wir waren auch zusammen in Gdynia in Polen. Dann habe ich ihr davon erzählt, dann hat sie mich so angeguckt, war so, Marie, you have to do this because I'm there, you're going. Und dann sind wir prinzipiell zusammen nach Valencia gewechselt. Genau. Also es waren so ein paar Aspekte, die zusammengekommen sind, aber ich habe mich sehr wohl gefühlt mit der Entscheidung, ob das Angebot kam dann von Valencia. Ja.
Hey, stark. Wie kommt man so weit? Ich frage mich, was sind die so die Prozesse, wo du sagst, hey, also jetzt hast du es auch schon gedroppt, WNBA war ja auch noch mal so neben am Rande erwähnt und College. Wie schafft man das von Regio, von der Regionalebene nach ganz oben? Was denkst du, was ist so die Key? Gehört da auch Glück dazu?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Glück und halt Menschen, Trainer, ein Support-System, das dich pusht und an dich glaubt und Potenzial in dir sieht. Also ich glaube, man kann viel natürlich, also sagen wir es so, ich glaube, wenn man in Amerika aufwächst und da sind die Opportunities endless. Also ich finde, man hat die Facilities, man hat alles, also man findet immer irgendwen. Aber ich finde, wenn man in Deutschland als junges Mädchen aufwächst, dann ist man schon darauf angewiesen, dass man Möglichkeiten bekommt, dass man Hallenzeiten hat, dass man Trainer hat, dass man Athletiktrainer hat, dass man Physiotherapeuten hat. Also es sind so viele Aspekte, die dazu zusammenkommen. Und dafür braucht man einfach Menschen, die sich sehr viel Mühe geben, weil in diesem Bereich wird man auch nicht gut bezahlt. Also ich glaube einfach, dass wenn man als junges Mädchen zum Beispiel in Deutschland aufwächst, dann man im Vergleich zu Amerika, also man sieht ja die Strukturen in Amerika, der Sport wird ganz anders gefeiert, man hat viel mehr Möglichkeiten. Ich meine, schon als Highschool-Mannschaft man hat ein Highschool-Team, der Sport wird ganz anders integriert in den Alltag. Und in Deutschland ist das halt einfach nicht so. Und ich glaube, deswegen ist man schon sehr von Glück abhängig, aber im Sinne von Glück heißt auch, natürlich braucht man Talent und Timing und es muss irgendwie alles zusammenkommen und gleichzeitig braucht man halt einfach Menschen herum, die einem Dinge ermöglichen und die an einen glauben und die einen supporten und Trainer, die mit einem arbeiten. Ich hatte letztens ein Interview, wo ich auch darüber geredet habe, dass ich halt, es gibt halt wenig Spielerinnen, die von Deutschland direkt Profi geworden sind. Also Louis, Leo, Frieda, ich glaube, das war's. Die sind ja aus Deutschland einfach Profi geworden. So, die sind ja nicht ans College gegangen. Alle anderen waren ja, also, was heißt Profi? Es gibt ja auch noch andere Spielerinnen, die Profis geworden sind. Alex Wölke ja auch, die in Deutschland spielt, aber so, die wirklich dann jetzt Euroleague, Eurocup bis in die WNBA sich hochgearbeitet haben aus Deutschland. Niara, Satu, ich, wir haben das ja übers College gemacht. Mhm. Und ich glaube, es ist nochmal, ich finde, deren Beispiel zeigt das sehr gut, dass die halt wirklich Trainer hatten, Louis und Leo, Imre, Frieda, ihren Trainer in Osnabrück, die wirklich sehr hart mit diesen Spielerinnen gearbeitet haben und die supportet haben und das gepusht haben. Und das braucht man einfach. Und ich glaube, deswegen Glück auf jeden Fall, dass man Menschen um sich herum hat, die einen pushen. Ja.
Wie, also du hast ja auch Psychologie Master gemacht, Sportpsychologie, also wie macht man das einfach mental? Also es sind ja auch irgendwie auch eine andere Welt im Vergleich zum normalen Weg, den man normalerweise einschlägt. Also es gibt die Leute, die machen halt die Schule, dann haben sie so ein Hobby, Sport und dann gehen sie arbeiten oder machen eine Ausbildung, machen ein Studium, dann gehen sie ins Büro, machen dann Sport immer noch, aber so ein bisschen nebenbei und dann haben sie halt den, ja, am Wochenende gehe ich vielleicht feiern, da ist vielleicht eine, sag ich mal, Girls Trip, weil ich Bock habe, so, Aber bei einer Sportlerin ist es ja ganz anders. Wie kommst du auf den Kontrast klar? Weil du hast ja bestimmt auch Freundinnen außerhalb vom Basketball gehabt und du hast ja auch Familie. Oder man möchte auch mal einen Partner, also der auch mal ein Teil vom Leben ist. Wie kombiniert man diese Best of Both Worlds zusammen?
Ich glaube, wenn man von außen so drauf schaut, als jemand, der nicht im Leistungssport ist, scheint das alles immer sehr kompliziert und zeitintensiv, und das ist es auch. Ich glaube aber, dass wenn man in dieser Welt lebt, man sich auch einfach daran gewöhnt, wie es ist. Also ich kenne es einfach nicht anders und ich kenne es nicht anders, also wenn wir jetzt über Partnerschaft reden, ich kenne es nicht anders, eine Fernbeziehung zu führen. Das ist einfach, für mich ist das, was es ist. So, und bis ich am Ende meiner Karriere sein werde, wird das auch erstmal so sein. Und bei Freundschaften ist es für mich genauso. Ich habe natürlich auch, ich würde sagen, auch Freundschaften verloren in dem Sinne, weil es halt über die Distanz und die Zeit, und ich glaube, das geht aber auch jedem so, dass man vielleicht manche Freunde einfach nicht mehr hat irgendwann. Und mit meiner Familie auch. Manchmal ist der Kontakt mehr, manchmal ist er weniger, wenn man viel unterwegs ist. Aber ich glaube, über die Zeit habe ich einfach gelernt, dass es auch okay ist, wenn man mal vielleicht Funkstille hat. Und ich habe jetzt meine Freundinnen in Köln zum Beispiel, die haben nicht mit Basketball am Hut so. Und das sind trotzdem Menschen, die mir unglaublich wichtig sind. Und ich weiß auch, dass ich mich immer, egal wann, bei denen melden kann. Und die supporten mich einfach zu 100%. Und die verstehen auch, dass wenn ich mal nicht antworte, dass es nichts Persönliches ist, sondern dass ich einfach gerade vielleicht Stress habe oder dass die Zeitzone crazy ist. Aber es gibt so ein gewisses Vertrauen über die Zeit, das man aufgebaut hat, dass man weiß, im Herzen denke ich an euch. Und ich weiß es auch, dass das so gegenseitig ist. Und das ist halt das Schöne. Und ich glaube, dass man da so reinwächst und sich daran gewöhnt, dass das so ist. Und trotzdem fühlt man sich oft einsam und alleine und wünscht sich irgendwie Normalität oder wünscht sich diesen Girls-Trip in den Urlaub oder wünscht sich einfach abends mit Freundinnen zu kochen oder mit Freunden unterwegs zu sein. Und man hat es einfach nicht, wenn man nicht da ist. So. Also, verstehe. Ja.
Was würdest du jemandem raten, der gar kein Support-System hat? Ein bisschen so, hey, ich habe Bock auf Basketball, ich möchte dahin, ich möchte das machen. Boah, nicht das Support-System, was andere haben. Also jetzt auf Beziehungsebene. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es irgendwo einen Verein gibt, aber ich müsste zum Beispiel umziehen dafür. Oder ich bräuchte ein Stipendium vielleicht, finanzielle Mittel, aber meine Eltern wollen oder können nicht. Stellt das auch immer oft eine Rolle, dass manche Familien auch kein Geld haben?
Also ich hatte zum Beispiel auch in allen Punkten, in denen ich war, immer finanzielle Unterstützung. Also durch ein Stipendium, durch den Olympiastützpunkt, durch Förderprogramme, weil meine Familie auch nicht dazu in der Lage gewesen wäre, das alles so gut zu finanzieren.
Wie kommt man daran, also an diese Förderprogramme? Also für die es nicht zum Beispiel wissen.
Genau, also das ist halt auch wieder so eine Sache. Ich glaube, ich hatte halt immer Coaches, die das halt wussten und die sich dafür eingesetzt haben, sich informiert haben, kommuniziert haben und das für mich auch so organisiert haben und geregelt haben und dann mit meinen Eltern kommuniziert haben. Und deswegen sage ich so, Coaches spielen eine Riesenrolle in diesem System einfach, weil die das System natürlich auch kennen und auch wissen, wo muss man hin und was muss man machen, und die haben auch die Kontakte. Und dazu kommt natürlich auch, wenn man vom Olympiastützpunkt oder in diesem Top-Förderprogramm ist, wenn man so jung ist, dann spielt man meistens ja auch in der Jugendnationalmannschaft und dann kann man sich zum Beispiel auf diese Förderprogramme bewerben, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr so genau, wie das damals war, und ich weiß auch nicht, wie das heute ist, gerade in diesem Moment. Aber ich glaube, wenn man einem Mädchen das Basketball spielen möchte, aber nicht das Support-System hat, würde ich erstmal raten, wenn sie einen Coach hat, das zu kommunizieren, die Ziele zu kommunizieren, sich selber die Ziele so zu setzen und dann, weiß nicht, sich vielleicht Menschen sucht, die einem halt versuchen zu helfen, also mit dem Coach darüber reden, sich im Training pushen, zu fragen, wie kann ich besser werden.
Mir kommt auch gerade, wenn man noch so in die Schule zum Beispiel geht, dass man vielleicht auch sich an Lehrer wendet. Weil, man sagt ja, wie öfter du mal nachfragst, wie öfter du fragst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann an Menschen gerätst, der ja auch schon irgendwo doch vielleicht Kontakt hat. Du weißt auch zum Beispiel nie, wie der Sportlehrer zum Beispiel in der Schule ist, ob der vielleicht schon irgendwie Berührungspunkte hat oder einen Kollegen in einer anderen Schule, der wiederum noch irgendwo Kontakt hat. You never know. So, wer prägt, gewinnt, glaube ich.
Ich glaube auch. Das ist voll die gute Idee. Ja, Schule ist wahrscheinlich voll die gute Idee auch. Es gibt ja auch manchmal so Basketball-AGs zum Beispiel, wo dann Menschen aus Vereinen zur Schule kommen und da Basketball-AGs anbieten. Ich glaube, das gibt's auch auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Wichtigste daran, wenn man halt in dem Sport Leistungssport machen möchte, ist einfach, dass man Spaß an dem Sport hat.
Okay.
Das ist, es klingt sehr Klischee, aber man kann nur sehr gut in etwas werden, wenn man es auch wirklich sehr gerne macht. Weil es wird sehr viele Momente geben, wo man es nicht gerne macht, weil es einen wirklich pusht und an sein Limit mental bringt und wo man sich hinterfragt und wo man sich fragt, warum mache ich das alles? Es ist anstrengend. Ich kann das nicht mehr. Und,
was treibt einen dann eigentlich so an, ne? Das wäre auch meine Frage.
Genau, und dann ist halt die Liebe zu dem, also für mich zum Beispiel war die Liebe zum Sport und die Liebe zu der Community so groß, dass es mich halt immer wieder zurückgeholt hat. Und ich mich dadurch immer pushen konnte, weil das halt so mein Grund war. Ich wollte das halt nicht verlieren. Und das war so meine Motivation.
Stark, ja. Stark. Du hast auch nämlich auch in einem Interview letztens auch gesagt, du möchtest unbedingt mehr Mädels zum Basketballspielen bringen. Und die Weltmeisterschaft in Berlin ist ja natürlich ein richtig cooler Impuls und ein cooler Hieb in die richtige Richtung. Aber hast du vielleicht da konkret auch 3 Vorschläge vielleicht, wie kann man auch außerhalb vom Court und außerhalb der Veranstaltung noch mehr Mädels in die Basketballwelt reinbringen?
Also ich glaube natürlich durch Schulen. Mhm. Also in Schulen gehen. Ich glaube, Alba Berlin macht das halt super gut. Die haben ja auch, ich weiß gar nicht, wie deren Projekte heißen, aber die gehen ja in die Schulen und haben da so Basketball-AGs und bieten Basketball an. Und schon alleine, dass die Kinder da Basketball-Berührungspunkte haben und das einfach mal ausprobieren können. Ich glaube, einfach mal neugierig sein, ausprobieren und da dann Spaß zu entwickeln. Ich glaube auch, dass man so Kids-Days haben könnte. Das finde ich halt richtig geil. Im College hat man so Kids-Days, wo die Halle, man spielt dann so abnormal früh, keine Ahnung, so um 10 Uhr morgens spielt man dann so ein Spiel. Und dann ist halt aus der ganzen Umgebung alle Schulen kommen halt mit Klassen und dann ist die Halle voll, dann sind da so 10.000 Kinder einfach und die gucken dir halt beim Basketball zu.
Geil.
Und das ist halt so voll das Event und ich glaube einfach solche Sachen, so den Sport nahbar machen, den Sport available machen, also dass man, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich das auch mal anzugucken und zu sehen und das, also ich glaube, das ist halt das, was mir auch früher gefehlt hat, was ich auch am Anfang gesagt habe. Ich hatte ja gar keine Vorbilder, weil es einfach, wo hat man die gefunden? Also gab's die, wo wurde darüber berichtet, wo konnte man zugucken gehen, so es war irgendwie nicht so präsent auf eine Art und Weise und ich glaube, das durch Schulen zu machen ist schon cool, weil Eltern haben vielleicht manchmal nicht die Zeit, nicht die Kapazität, nicht das Interesse und ich glaube, deswegen durch die Schulen das zu machen ist schon eigentlich ein guter Weg.
Ja, ich finde auch irgendwie auch so Freizeitgruppen, wenn man auch mal älter wird oder so. Also zum Beispiel hier in Regensburg haben wir ja die Regensburg Basket und wir haben so eine Mischgruppe für die Mädels. Also da, wo ich jetzt einmal in 100 Jahren zum Training komme. das ist auch richtig cool, weil wir haben einfach, hey, du kommst einfach, du trainierst, du machst Ballhandling, wir machen ein bisschen Cardio und dann geht's los auf den Court, jetzt spielen wir eine Runde. Und,
aber das ist auch mega geil.
Ja, wir haben wirklich aus allen Altersgruppen, also ich bin, glaube ich, mit einer der Ältesten, die andere, die einmal da war, die war 31, glaube ich. Und die Jüngste war 18, wenn ich mich nicht täusche. Und das war halt wirklich so Freizeitgruppe und sowas gibt's auch. Und was ich auch cool finde, wenn halt noch mehr solche Sachen geben würde, wo man aber auch weiß, hey, du bist zwar älter und du hast vielleicht nicht öfters mal den Ball in den Händen gehalten, wie andere in jüngeren Jahren. Aber du kannst es immer noch lernen, du bist immer noch willkommen. Damals in London habe ich die Kay kennengelernt im Blue Cage.
Ja.
Und richtig cooler Typ, der trainiert halt auch Kids in der Schule. Und der hat da so eine Freizeitgruppe von Kerlen. Ja. Und treffen sich, also die mieten so eine Halle, die Hälfte von der Sporthalle von einem Campus. Und die trainieren einfach übelst random um 6.30 Uhr vor der Arbeit. Trainieren die da einfach. Und dann gibt's da 2 Coaches, die sich abwechseln. Und ich war dabei. Also völlig lost, aber ich war dabei. Alles, was zählt. Aber ich war dabei. Und das haben die so cool gemacht. Und danach sind die einfach arbeiten gegangen. Und davor haben wir noch einen Kaffee getrunken, alle zusammen in einem Laden nebenan. Und die haben dann auch
so... Das ist auch so community-fördernd einfach, so schön.
Oder? Das war wie so eine Family. Ich wurde sofort aufgenommen, wie so ein kleiner Welpe in den Rudel. Ich war so, okay, hallo, ihr Wims. Und ich finde das, sowas finde ich auch cool, wenn solche Angebote geben würde. Weil bei mir zum Beispiel war voll die lange die Barriere, ich bin zu alt zum Spielen lernen. Und dann aber war es irgendwann so, ich habe aber Bock zu spielen, zu lernen, bis ich irgendwann gehört habe, weil ich rumgefragt habe, jetzt wieder der Bogen zurück zum, hey Leute, fragt rum, wer kennt wen. Es gibt diese Angebote irgendwo, man muss nur ein bisschen recherchieren.
Ich finde das echt, also wirklich einen coolen Punkt, den du gesagt hast. Ich finde, eigentlich solltest du die Frage besser beantworten als ich. Aber jetzt, wo du das gesagt hast, als ich in Taiwan war, fand ich, Taiwanesen machen das auch richtig gut. Die haben nämlich auch, also die haben natürlich auch viel Alterssport, also viele alte Menschen, die im Park gehen und da, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was das für ein Sportart ist, aber die machen sowas wie Tai Chi oder so und gehen da viel spazieren und das ist so voll das Ding und das sind so Gruppen, die sich treffen, aber ich habe auch Freunde gehabt in Taiwan, die sich morgens vor der Arbeit, genauso wie in London, zum Basketballspielen getroffen haben, einfach auf so einem Outdoor-Court und dann haben die sich halt um 6 getroffen und da vor der Arbeit Basketball gespielt und sind dann zur Arbeit gegangen und das haben die halt 2-mal die Woche gemacht und das ist voll geil, so, weil dieses Angebot könnte es ja einfach auch mal geben, also es wäre ja schon...
Man kann es halt einfach mal machen, so, also...
Ja, wäre schon nice, aber... Und das ist halt, dann kannst du auch eine Schulhalle benutzen, weil um 6 Uhr morgens sind ja auch noch keine Kinder in der Schule. Ja.
Stimmt. Ja, das war halt ja bei uns der Punkt. Ich meine, das war so ein Campus, wenn ich mich richtig nicht, also wenn ich mich echt nicht täusche von irgendeiner privaten Schule oder so. Und die haben sich halt das eingemietet. Sondern haben die alle, also der Mitgliedsbeitrag, Gänsefüßchen, wer es jetzt gerade nicht hört, das war halt sozusagen, wir mieten halt die Halle, also die Hälfte von der Halle, nicht mal die ganze. Und das war der Mitgliedsbeitrag basically, dass wir halt alle zusammen spielen. Dann war, ich weiß nicht, wie viel waren wir denn? 20 Leute oder so? Ich kenne die Preise nicht, aber ich denke mal, wenn man so runterbricht auf so von mir aus einmal die Woche, so ganz runtergebrochen, ich glaube, das ist ganz cool.
Ich glaube auch.
Kann man auch
neues Konzept erstellt.
Stempel drauf, passt,
einreichen. Einfach. Ja, mach mal.
Aber talking of Taiwan, ne? Hast du gesagt, gell? Genau. Ja, weil du hast ja echt, also in USA, in Polen, Taiwan, in Spanien, habe ich irgendwas vergessen? Lass mich kurz an der Liste nachgucken. Italien, genau. Wie kommst du, also wie bist du auf diese Kontraste gekommen? Und spielen die alle auch unterschiedlich? Also hast du einen Spielstil unterschiedlich gemerkt von den ganzen Ländern? Und Teams?
Auf jeden Fall. Also sagt man das? Ich glaube, innerhalb Europas ist der Spielstil schon sehr ähnlich, wobei man schon sagen könnte, Spanier legen sehr viel Wert auf Ballmovement, auf die Defense, die Art und Weise, wie die rotieren. Das ist ein ganz, also einfach ein spanischer Stil. Polen war schon eher echt deutscher Basketball, fand ich.
Wow, wirklich?
Ja, irgendwie schon. Ich weiß auch nicht. Und in Italien war es auch schon eher so ein bisschen mehr spanisch, aber mehr so ein bisschen aggressiver, falls es so macht. Und Taiwan war einfach nur schnell.
Wow, Plot Twist.
Die spielen halt sehr schnell, im Basketball sind halt relativ klein. Mhm. Und dadurch spielen die einfach in einem anderen Rhythmus. Also die spielen gar nicht so viel über innen, sondern mehr über außen und spielen viel, viel mehr Fastbreaks. Also die pushen den Ball viel, viel mehr. Es war schon eine Umstellung für mich, auch weil der Rhythmus dann so ganz anders wird vom Spiel. Und weil die Art und Weise, es ist halt einfach alles schnell. Die machen alles schnell. Alles Vollgas.
Das ist so geil, wirklich. Aber ich glaube, also das ist nur jetzt so mein Eindruck, wenn du halt in verschiedenen Ländern und auch Ligas gespielt hast, ich glaube, du lernst dann auch aus unterschiedlichen Kulturen und eben Ligas eben halt geile Skills und dann hast du so ein Allrounder-Paket oder liege ich da ein bisschen falsch?
Doch, ich finde, man nimmt schon Sachen mit. Also manche Sachen liegen mir gar nicht, zum Beispiel in Taiwan, wenn das dann so, ich muss mich natürlich schon anpassen und dann auch schneller spielen und ich spiele auch gerne schnell, ich laufe ja auch gerne Fastbreaks. Ich würde auch sagen, das ist so, einer meiner Stärken ist einfach, dass zu laufen, so. Aber so schnell jetzt auch nicht. Aber trotzdem nimmt man sich schon so ein paar Sachen mit, einfach aus jedem Land. Ich fand auch, in Spanien habe ich so richtig erstmal so richtig Passen und Ballmovement und Rotation gelernt und das auch mitgenommen. Und das hat mein Spiel nochmal weiterentwickelt. Und Italien habe ich nicht so viel mitgenommen, muss ich ehrlich sagen.
Wow, Tali, you aber, do better.
Ja, aber das lag an meiner generellen Situation in dem Verein. Da war ich nicht so glücklich, da wollte ich lieber weg. Und dann USA hat mich natürlich am meisten geprägt, würde ich sagen. Also durch meine College-Karriere und dann durch die WNBA-Zeit, so da das so zu lernen, da habe ich am meisten von mitgenommen. Und dann würde ich sagen, dass ich so aus Valencia noch am meisten mitgenommen habe. Und das hat sich dann so zusammengefügt. Genau.
Ja, WNBA 2018 nix. Und dann 19 Atlanta und 2020 die Los Angeles.
Ja.
Wow, ist das echt beeindruckend. Wie war das für dich dort? Sagst du, es war die geilste Zeit? Oder sagst du, hey, trade ich gerne zu mehr Spanien?
Also ich würde sagen, im Nachhinein, ich finde es immer noch so ein bisschen, es war natürlich eine sehr schöne Zeit und die Zeit war aber trotzdem sehr fordernd. Und jetzt sind natürlich andere Zeiten in der WNBA und die anderen Zeiten, also die Zeit, in der ich da war, fand ich schon sehr fordernd für mich, weil man hat fast kein Geld verdient. Diese Doppelsaison, ich meine, viele haben ja jetzt trotzdem die Doppelsaison gespielt, aber es hat sich ja jetzt so ein bisschen geändert, auch finanziell von der Lage, dass man das jetzt auch nicht mehr muss, aber damals musste man das halt wirklich auf jeden Fall machen. Und ja, ich würde sagen, die WNBA-Zeit für mich ist leider sehr geprägt von sehr viel Stress und
wow.
Druck.
Wie das?
Also einfach, weil man sich selber einfach so unter Druck gesetzt hat. Also ich wünschte jetzt so im Nachhinein, dass ich Dinge nicht so ernst genommen hätte, wie ich die damals ernst genommen habe, oder dass ich besser hätte mit dem Druck umgehen können. Aber während der Zeit habe ich auch noch nicht so mit einem Sportpsychologen gearbeitet. Da war das noch nicht so präsent für mich. Und da habe ich sehr gestruggelt, mit Druck und Stress umzugehen. Und es war das erste Profisaison in Phoenix und einfach eine komplette Umstellung. Und ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn ich jetzt zurückblicke, hatte ich voll die geile Zeit und ich habe richtig viel gelernt und die Menschen, die ich kennengelernt habe, habe ich immer noch lieb und es ist immer noch eine schöne Zeit, an die ich zurückdenke. Aber trotzdem war sie auch sehr geprägt von sehr viel Stress, so existenzieller Angst, weil man so einfach Angst hatte, man performt nicht gut, dann kriegt man vielleicht keinen neuen Vertrag und dann, genau, also ich konnte nicht so gut mit dem Druck und dem Stress umgehen und deswegen würde ich sagen, es ist so ein gemischtes Gefühl.
Mhm. Kann ich aber gut nachvollziehen. Aber so ein Sportpsychologe, war dann die Lösung dann, weil du gesagt hast, du hast dann später mit deinem gearbeitet?
Für mich auf jeden Fall. Also ich habe dann angefangen, als Covid angefangen hat, war ja dann alles gestoppt und habe dann angefangen, mit einem Sportpsychologen zu arbeiten und das hat sehr, sehr viel für mich verändert. Ich habe auch gelernt, so, ich hatte irgendwie keine Werte so richtig und ich hatte keinen Halt. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also mir ist es sehr schwer gefallen, so Halt zu haben auf eine Art und Weise. Man ist die ganze Zeit, ich bin vom College nach 4 Jahren in die WNBA, dann nach Venedig, dann nach Atlanta, dann nach Polen. Und dann, ich war einfach so ander, durch so viele Orte, durch so viele Menschen, durch so viele Systeme, durch verschiedene Sprachen. Ich war einfach so ein bisschen lost und wusste auch gar nicht mehr so, ich war einfach so überfordert mit dem Ganzen. Und es ist natürlich auch super anstrengend für den Kopf,
ja,
diese ganzen Sachen zu verarbeiten und keine Zeit zu haben, die zu verarbeiten. Musst du performen, du musst liefern, dann performst du nicht, weißt du nicht, wie du damit umgehen sollst. Und dann hast du nichts, woran du dich so halten kannst. Das war schon sehr schwer für mich und deswegen so einfach schon alleine für mich Werte definieren, an die ich mich festhalten kann, wo ich mich sicher fühle, wo ich weiß, okay, das kann ich immer bringen, das gibt mir Halt. Das hat mir schon alleine, das hat mir unglaublich viel geholfen und das habe ich halt mit dem Sportpsychologen am Anfang sehr viel gemacht.
Das ist mir tatsächlich noch hängen geblieben aus unserem Gespräch im März, Februar. Ich weiß leider nicht mehr, wann es war. Wir haben uns ja bei den Top 4 der Damen in Berlin damals kennengelernt. Ich weiß noch tatsächlich, wo wir auch am Tisch saßen und wir haben so viel geredet und dann hieß es eigentlich, können wir direkt Podcast starten. Und dann hast du direkt gesagt, halt, stopp, ich habe schon einen. Aber ein Satz ist mir echt hängen geblieben. Das war dieses, wo du gesagt hast, Sportler definieren gerne ihre Identität, an ihrer Leistung. Daran messen sie ihre ganze Identität. Und das muss man halt irgendwie schaffen, abzuknüpfen, weil du bist nicht immer die Leistung. Es ist nicht möglich, deine ganze Identität an die Leistung zu hängen, weil deine Leistung ist mal gut, mal schlecht, mal hast du einen guten Tag, mal nicht. Und du kannst auch nicht 120.000% geben jeden Tag. Das geht nicht. Ja. Und das macht was die ganze Zeit mit dir selber. Das heißt, du hast keine stabile Identität, also bist nicht geerdet und stabil wie so eine Säule, weil ja die Leistung so eine Variable auch irgendwo ist.
Auf jeden Fall. Ich glaube, und außerdem noch dazu, ist, das hast du voll gesagt und sehr gut gemerkt, aber du bist ja auch, also man ist ja auch nicht nur Sportlerin oder Sportler. Mhm. Man ist ja auch außerhalb davon ein Mensch mit Interessen und Gefühlen und Emotionen und im Leistungssport geht ja schon darum, dass man so konstant wie möglich performt. Also man will ja gar nicht diese krassen Höhen und Tiefen haben, aber man möchte ja auf dem höchsten Level so konstant wie möglich performen. Und dann gibt es irgendwann mal vielleicht so ein kleines Hoch oder ein kleines Tief, aber man will jetzt nicht zu tief droppen und zu hoch droppen ist natürlich geil, aber ist natürlich auch schwierig, wenn es die ganze Zeit runtergeht. Ist natürlich emotional sehr aufwühlend. Und ich glaube, darum geht es eher, dass man so die Akzeptanz darin findet, okay, Performance ist immer abhängig von Dingen. Und das macht mich aber jetzt nicht zu einem schlechteren Sportler oder zu einer schlechteren Sportlerin, sondern ich kann das ja auch versuchen zu kontrollieren oder versuchen zu verbessern oder mich besser kennenlernen und dann versuchen, eine Konstanz zu finden auf eine Art und Weise.
Ja. Was meintest du eigentlich vorhin auch mit Werte definieren? Also meinst du so, was genau meinst du genau?
Für mich war so ein bisschen so was ist mir wichtig? So wer möchte ich sein? Was ist mir wichtig? Wie möchte ich, dass meine Teammates mich sehen? So, das sind einfach Werte. So, ich meine, man kann ja auch über Werte generell, ich meine, man möchte nett sein, man möchte guter Teammate sein, man möchte Ruhe ausstrahlen, man möchte der Glue sein. So, das sind halt einfach Werte. So, wer möchte man sein? Und das sind auch immer Sachen, die man so kontrollieren kann, finde ich, weil wenn ich sagen möchte, ich möchte ein guter Teammate sein, dann kann ich mich ja auch so verhalten. Und dann kann ich meinen Teammates High Fives geben und denen sagen, ey, auf geht's. Und wenn ich Ruhe reinbringen möchte, dann muss ich natürlich auch so ein bisschen Ruhe bewahren.
Und das kann man halt wieder selber halt eben machen. Ich habe da auch in der OMR-Messe von Tom Brady hat es richtig gut gesagt. Seine Identität hat er auch tatsächlich angesprochen. Er ist ja aus American Football. Er hat ja gesagt, seine Identität ist auch eben ein guter Teammate zu sein. To generally care about other people.
Ja.
Und da eben auch um seine Teammates. Und, und daran hat er sich immer halt festgehalten und seine Identität dran gemacht und auch eben auch die Leistung weggetan. Also da ist schon was dran.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch so, guter Teammate heißt ja auch nicht nur auf dem Spielfeld, sondern dass man sich auch neben dem Spielfeld mit seinen Teammates auseinandersetzt, dass man mal einen Kaffee trinken geht oder dass man sich einfach unterhält und eine Connection hat. So. Und das war auch für mich immer, das ist auch ein Wert von mir. So, es ist, weil am Ende des Tages haben wir dann darüber nachgedacht, okay, warum habe ich eigentlich angefangen, Basketball zu spielen und warum bin ich dabei geblieben? Weil mir Basketball Spaß macht, aber weil mir halt die Menschen so wichtig sind. Und weil ich gerne den Kontakt zu den Menschen habe und weil ich so gern das zusammen mit den Menschen mache und dadurch muss ich natürlich auch Zeit dafür investieren in diese Menschen, damit da eine Connection und was entsteht, wo man halt dann, ja, zusammenfindet. Ja.
Ist es nochmal als Captain nochmal ganz anders? Also muss man da, oder muss man nicht, aber sollte man ein bisschen mehr davon Acht geben?
Ich glaube, jeder ist anders. So, ich finde, und das ist jetzt so meine Meinung, ich glaube, ich hatte Kapitänen, die einfach nur Kapitänin waren wegen der Leistung, weil sie die beste Spielerin waren. Und das war auch okay. Und ich hatte aber auch Kapitänen, die das waren, weil sie halt die Menschen waren, die gut mit allen klarkommen und so ein bisschen Ruhe in alles reinbringen. Und ich glaube, es kommt voll auf deine Persönlichkeit und auf deinen Charakter an und Leadership, dann lernt man aber auch so. Also man muss sich irgendwie bewusst sein, okay, was sind meine Werte, was ist mir wichtig und dann kann man Leadership aber auch lernen. Also ich glaube, dass man natürlich auch ein Talent für Leadership hat und ein Talent dafür hat, eine Ausstellung hat oder wie auch immer, aber ich glaube, man kann es auch lernen auf eine Art und Weise. Und jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Und ich würde sagen, so meine Stärke war immer, mit Menschen zu connecten und offen zu sein und neugierig zu sein. Und ich glaube, das ist halt dann auch meine Stärke als Kapitänin. So.
Ja. Period, muss ich schon bestätigen. Also ich fand es so spannend, weil ich im Zug dann damals im März, ich wieder top vor Damm, als wir dieses Gespräch hatten, ich weiß nicht, ich bin dann heimgefahren im Zug, ich habe voll lange über so ein Gespräch so nachgedacht. Also das und ich so, ja, Leadership, period. Ja, Herz zurück. nee, wirklich, muss ich echt sehr Hut ab. Auch der Fakt, also auch, was ich so krass finde, halt dieses Master-Psychologiestudium. Ich frage mich, habe mich dann auch vor lang gefragt, hast du das zum Beispiel auch gemacht, weil eben diese Sportpsychologe dir auch was gebracht hat, nur gesagt hast, hey, ich möchte tiefer in das Thema rein. Ja?
Safe. Ja, 100%. Also ich habe mich schon immer für Psychologie interessiert. Ich habe auch in meinem Studium, im Bachelor, viele Psychologiekurse gemacht und fand das immer super interessant und habe mich dann aber für Nachhaltigkeit und Business entschieden, habe da meinen Bachelor drin gemacht und dann war ich so, irgendwie weiß nicht so richtig, was ich damit machen soll und habe dann meinen Master in Amerika in Sport- und Performance-Psychologie weitergemacht. Und aber ich glaube, was mich halt so wirklich inspiriert hat, war die Arbeit mit meinem Sportpsychologen, weil ich einfach gemerkt habe, wie es bei mir so Klick gemacht hat und ich so gemerkt habe, okay, krass, ich kann meine Emotionen viel besser regulieren. Ich habe mich so krass gut kennengelernt durch die Arbeit mit dem, so auf dem Spielfeld auch vor allem. So, ich verstehe, wenn ich abgelenkt bin, wenn mein Fokus weggeht, aber ich schaffe es auch, mich durch bestimmte Trigger wieder in den Fokus reinzubringen. Und ich schaffe es auch, meine Emotionen zu regulieren. Manchmal ist man ja auch einfach aufgewühlt, manchmal ist man sauer. Es ist ja auch einfach, Sport sind ja Emotionen und das ist ja auch gut so. Aber man muss ja trotzdem schaffen, sie so zu regulieren, dass sie einen nicht rausbringen, dass man trotzdem präsent bleiben kann, dass man im Moment bleiben kann, dass man seine Leistung abrufen kann. Und
auch den Fokus behalten. Also Fokus ist genau. Ja im Game, im Court super wichtig und das brauchst du ja sonst.
Bist ja wie genau, so und Bälle Emotionen lenken her. Halt, genau, Emotionen können halt auch sehr ablenkend sein. Und schon einfach die Arbeit mit ihm und dass ich gelernt habe, wie ich das lenken kann, wie ich das regulieren kann, fand ich super faszinierend und interessant und wollte gerne auch einfach mehr darüber lernen und deswegen habe ich das Studium dann einfach, also wirklich durch ihn angefangen. Ich habe ihn auch noch gefragt, ob er mir helfen kann, also ein Programm in Amerika zu finden, eine Uni, wo das gut ist und dann hat er mir auch geholfen, das alles so zu machen. Naja, das war
und da sind
cool.
Wir wieder beim Thema, wer fragt, der findet irgendwann, wer kennt wen. Stark, so. Here we go. Ja. Und die Frage kam mir dann auch jetzt gerade, mein Gott, Filmriss, Freunde, ich schneide das raus.
Nein, das bin ich rausgeschmissen.
Ich habe das auch, in der ersten Folge hatte ich auch dieses Motorradgeräusch im Hintergrund, ich habe dann auch so, ach nee, das lasse ich, oder ich schneide es raus, oder ich lasse es einfach. Aber findest du, jetzt ist mir wieder eingefallen. Und zwar, ich kenne das Thema tatsächlich, ich habe früher viel Baseball angeschaut, Talking of Baseball tatsächlich. Wir haben hier erste Bundesliga Baseball bei den Herren, seit Jahren in Regensburg. Nice. Und ich habe da ab und zu halt mit einem oder anderen Spieler mal geredet. Und die hatten auch das Thema Sportpsychologe. Das Team ist manchmal einfach gesplittert, zu viele Persönlichkeiten. Manche können mit Ego oder Emotionen nicht umgehen, so ein Sport oder auch Schicksalsschläge. Talking auf Kreuzbänderriss oder irgendwelche anderen Verletzungen. Und aber irgendwie ist der Zugriff nicht oft da, aber auch irgendwie auch das Budget nicht. Und wie war das oder wie ist das bei Basketball? War das für dich einfach, an so einen Sportpsychologen ranzukommen? Oder war das so, musste ich schon ein bisschen selber mich drum kümmern?
Also meine Agentin hat mir schon dabei geholfen. Und ich muss auch sagen, mein Sportpsychologe ist halt einfach ein Macher. Und hat es auch so angepasst für mich, dass ich das privat überhaupt bezahlen kann. So. Und ich glaube, da sind wir schon wieder dabei, dass es einfach Menschen geben muss, die auch eine Leidenschaft haben und die einen Mehrwert darin sehen, Menschen zu helfen oder Menschen weiterzubringen und nicht nur Geld machen wollen. Also die Realität ist ja einfach, dass man im Frauensport nicht so viel Geld verdient und wenn du halt mit einem richtig guten Sportpsychologen zusammenarbeiten möchtest, dann kann das natürlich schon mal mehr kosten. Wenn du dann Menschen hast, die dir entgegenkommen und sagen, ich will dir aber helfen, lass das so machen, dann ist das einfach, also das, was man braucht. Sonst, also im Leistungssport vor allem. Also da steckt ja nicht immer so viel Geld drin und dann Menschen zu haben, die einem da wirklich helfen. Ich glaube, ich hatte dann auch im College, das waren noch Zeiten, wo Sportpsychologie auch noch nicht so, also gerade so im Kommen war, da hatten wir auch einen, da sind wir dann durften wir da einmal im Monat mit dem reden, aber es war auch eigentlich eher unangenehm. Da war ich auch noch nicht so offen dafür. Und ja, deswegen würde ich schon sagen, dass man sich schon selber drum kümmern muss. Aber wenn man dann jemanden gefunden hat, der ein guter Fit ist, dann hilft das sehr, sehr viel. Ja.
Jeder, der jetzt zuhört, bitte, wenn du überlegst, du brauchst Support im Sport, also im psychologischen Bereich, go for it.
Ja, auf jeden Fall. Und selbst wenn es, also, keine Ahnung, selbst wenn es nur ein paar Sessions sind, ne? Also ich finde, schon alleine ein paar Sessions helfen einem so krass zu definieren, woran man arbeiten möchte. Und man kann ja dann auch immer wieder sagen, so, okay, jetzt mache ich kurz Pause und dann fange ich wieder an. Und ganz viel ist es ja einfach nur mentale Skills. Also Sachen auszuprobieren, sich kennenzulernen, zu verstehen, okay, was bringt mich aus der Ruhe, was gibt mir Ruhe? Was motiviert mich nicht, was triggert mich nicht. So, also man muss sich einfach kennenlernen.
Ich wollte gerade sagen, tatsächlich, es geht eher, sich besser kennenlernen und dann eben in deiner Identität sich verfestigen.
Genau, oder so halt, ja, genau, einfach sich kennenlernen und dann auch zu lernen, zu reflektieren zum Beispiel, ist halt, keine Ahnung, reflektieren ist halt auch nicht einfach. Einfach das zu lernen und dann jemanden zu haben, der einem so ein bisschen Guidance gibt, ist halt voll wichtig, dass man halt einfach lernt, wie man es richtig macht und wie man auch positiv reflektiert und wie man einen positiven Self-Talk hat. Und also diese ganzen Sachen, dass man einfach so ein paar Impulse hat von einem Menschen, der sich damit auskennt, der gar keine Bias hat, der einem einfach hilft, das anzustoßen und dann, ja.
Was ich auch so stark finde auch, du kannst halt das Sportliche und das Psychologische im Sport auch wieder auf das normale Gänsefüßchen Leben auch wieder überbringen. Also
auf jeden Fall.
Und das finde ich halt echt so stark. Gibt es etwas, was der Psychologe damals irgendwie bei dir so ein Aha-Effekt, außer mit dem Part mit den Werten, bei dir so hinterlassen hat?
Ganz viele. Ganz, ganz viele. Ich muss jetzt mal einen konkreten denken.
So eins, wo du sagst, boah, das war krass. Das muss ich jedem erzählen.
Ich glaube, also für mich persönlich, ich habe einfach immer so ein sehr hohes Bedürfnis, gemocht zu werden, weil ich auch jemand bin, der gerne Connections zu Menschen hat und Harmoniebedürfnis. Und manchmal passt es halt einfach nicht. Und ich glaube, ganz oft ist es halt so, oder manchmal haben Menschen einfach in dem Moment andere Sachen, die vielleicht dazu führen, dass sie vielleicht ruhiger sind, still sind. Und ich habe halt oft früher, wo ich noch jünger war, Sachen einfach auf mich bezogen. Wenn irgendwie jemand sauer war, dann habe ich gedacht, ich habe einen Fehler gemacht.
So. Ja, kann ich voll nachfühlen. Ich bin da genauso. Ich reagiere auf jede einzelne negative Frequenz, auch wenn es nur 1 Grad Prozent, was auch immer sind, die mal ins Negative gehen. Ganz schlimm, ganz schlimm.
Genau, und er hat dann irgendwann mal gesagt, so, guck mal, Marie, sonst nicht alles hat was mit dir zu tun. Das ist auch irgendwie so, dann dachte ich mir auch so, okay, humbled me. Und
wie die Realität dreht sich nicht um mich, hallo?
Ja.
Verstehe ich nicht.
Die Realität von allen Menschen sehen einfach anders aus. So, die Wahrnehmung von meinen Teammates in einer bestimmten Situation ist eine andere Wahrnehmung, als ich sie habe. Und ganz oft sind Emotionen oft eher damit verknüpft, dass wenn wir jetzt über Teammates reden, dann würde ich sagen, so, wenn ich merke, jemand ist irgendwie richtig schlecht drauf, dann hat es meistens oft damit zu tun, dass sie frustriert sind über ihre eigene Performance und nicht mit der Performance von deren Teammates. Und das kann man ja aufs eigene Leben auch sozusagen auf außerhalb vom Sport beziehen. Ich glaube, es gibt oft Situationen in Deutschland vor allem, wo man irgendwie so angekackt wird von irgendwelchen Menschen, wo ich mir dann so denke, ich glaube, du hast einfach nur einen scheiß Tag. Hat gar nichts mit mir zu tun.
Das ist aber wirklich und, so. Ich hab da tatsächlich auch mal so in einem Buch gelesen, das fand ich auch voll interessant, wenn ein Mensch so böse ist oder scheiße reagiert und einfach so richtig mad, also richtig böse ist, dann muss man eigentlich sich nur fragen oder die Person sogar, hey, was ist dir passiert, dass du jetzt so bist? Weil irgendwas hat dich ja negativ beeinflusst, oder nicht? Und ich glaube, anstatt auf diesen Punkt so überzugehen, so du bist scheiße, das, was du machst, ist scheiße, du bist scheiße. Was Beschissenes ist es dir eigentlich passiert, dass du jetzt so bist? Das ändert so vieles, ist nicht nur die Perspektive, sondern auch nimmt auch einfach diesen Angriff von der Person weg, weil die Person, ja, ganz oft will die Person gar nicht blöd sein. Ich glaube auch,
ja,
nicht, dass
und man kann sich so ein bisschen, ja, man kann sich einfach ein bisschen besser davon distanzieren, finde ich. So, und 100%. Ich glaube, dann natürlich die Differenz zu erkennen, wenn ich jetzt wirklich was Doofes gemacht habe und die Person deswegen darauf reagiert, dann okay, klar, aber wenn es jetzt einfach out of nowhere ist, dann denke ich mir so, ja, okay, das hat gar nichts mit mir zu tun, aber früher hätte ich das so, hätte ich gedacht, oh, ich habe irgendwas getan, aber und ich glaube, das ist so eine Sache, die er mir beigebracht, also so, was heißt beigebracht, aber die er mir irgendwann gesagt hat, meinte einfach so, Marie, so, jeder Mensch, also, ist gereizt, hat Emotionen, vielleicht hat er einfach einen scheiß Tag, es hat nicht immer was damit zu tun, was du gemacht hast oder wie du dich verhalten hast, so, ja.
Gefällt mir voll gut. Oh, wie cool. Ich hab tatsächlich noch was aufgeschrieben, tatsächlich. Ich würde das so gerne mit dir machen, wenn du Bock hast. Ich habe nämlich gestern auf Instagram meine Community gefragt, hey, habt ihr Fragen? Ihr wisst doch nicht wer, aber vielleicht gibt es so die ein oder andere Frage, wo ihr generell so zum ganz krassen Spielerin mal fragen wollen würdet.
Ja.
Und da ist tatsächlich eine Frage reingetrudelt. Die fand ich eigentlich ganz spannend. Wie verändert sich das Gefühl auf dem Court, wenn man die deutsche Flagge auf der Brust trägt? Weil, talking of, Viertelfinale in Paris, 2024, Olympia. Beispiel.
Ja.
Von vielen anderen Momenten.
Versuch das gerade. Ich finde, man hat nochmal so eine andere Zugehörigkeitsgefühl. Also, ich glaube, jeder kennt das, wenn man so lange für einen Verein gespielt hat. Es gibt ja viele Leute, die so im Hobbysport oder Fan von irgendwas ist, dann kann man nicht mehr, egal welche Mannschaft, dann ist man einfach Fan davon. Und ich glaube, das ist auch so das Gefühl mit der deutschen Nationalmannschaft, das ist so das, dein Team. Das wechselt man nicht. Das ist so dein Team. Das ist das, wo man seit Jahren, seit der Jugend dabei ist und mit seinen Teammates das so durchlaufen hat. Und dann baut man auch einfach so einen Bond auf, der so ganz speziell ist. Also ich weiß, so mit dem Team, was wir jetzt haben, was wir alles so erlebt haben und durchlebt haben, das sind Situationen, die hat man mit keinem anderen Team, wo man spielt, mit keinem anderen Verein. Und das schweißt einen einfach anders zusammen und das gibt einem nochmal so ein anderes Gefühl von Zugehörigkeit und das gibt natürlich nochmal so ein anderes Gefühl von Stolz und ja, Liebe dafür irgendwie, ja.
Ich stelle es mir jetzt so als Laie ein bisschen wie so, ich darf für mein Zuhause, ich weiß nicht, ich kann es
gerade. Ja, genau, es ist immer so ein bisschen, ich glaube, es ist immer so ein bisschen nach Hause kommen, weil man auf einmal wieder in einem Raum ist, wo man Deutsch spricht, wo man zusammenkommt, wo man schon jahrelang zusammen war. Ich meine, wenn man das mit dem Verein vergleicht, das ist ja ganz oft, da sind viele Wechsel, viele Rotationen, man spricht Englisch, man spricht Spanisch, man spricht irgendwelche anderen Sprachen. Es ist nicht so das Zuhausegefühl. Und wenn man bei der Nazio ist, dann kann man so, ist wie so nach Hause kommen.
Geil. Cool. Oh Mann. Ich finde das
ist eine schöne Frage.
Finde ich auch. Ich finde die Frage auch richtig stark. Ich habe eine andere Frage, aber die stelle ich tatsächlich, weil ich noch zu der Frauen-WM natürlich die eine oder andere Frage
habe. Ja.
Aber ich habe eine, die gefällt mir echt, echt gut. Wo ist sie hin? Moment. Warte kurz. Ah ja, hier. Gibt es etwas, was du durch Basketball verloren hast, aber trotzdem nicht bereust? Ich verliere nie, ich bin Sieger. Manchmal. Keine Ahnung.
Das heißt verloren. Ich glaube, was man so durch Basketball vielleicht nicht hat, ist so ein, also was ich so meine Struggle manchmal ist kein richtiges Zuhause zu haben in dem Sinne. Also man ist immer so ein bisschen zwischen Orten und keine Ahnung, ist so ein bisschen, man floatet so ein bisschen. Vor allem jetzt durch meine Reha-Phase habe ich natürlich viel gelernt. War ich auf einmal verletzt und dann war ich so, ich habe gar kein Zuhause. Wo soll ich denn hin? Weil eigentlich bin ich immer im Ausland, da habe ich eine Wohnung und dann komme ich zurück und dann bin ich vielleicht bei Freunden oder Familie, aber das ist ja nie lang. Und dann bin ich wieder im Ausland. Und dann war ich auf einmal so, krass, ich habe gar keine Wohnung. Wo soll ich denn jetzt hin? So, wo wohne ich denn jetzt? Wo lebe ich denn jetzt? Und dann sich darum dann zu kümmern, das so zu realisieren. Ich glaube, das ist jetzt nicht, was man verloren hat, weil es ist da irgendwie natürlich ist, dass man es irgendwie nicht hat. Aber bereue es auch nicht, dass es nicht so ist, weil es voll geil ist, auch so viel reisen zu können und in so vielen verschiedenen Ländern leben zu können und so viele Sachen erleben zu dürfen. Das ist so voll, also mega das Privileg und voll die schöne Möglichkeit. Aber in manchen Momenten jetzt so mit der Verletzung zum Beispiel war es schon tough, einfach zu wissen so, okay, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. So. Ich bereue es auf gar keinen Fall. Und ich finde, das eine, weil man das ja so oft macht, das Umziehen und so, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, auch selbst das hat man dann irgendwie geregelt bekommen. Dann habe ich halt einfach ein halbes Jahr in Düsseldorf gewohnt. Jetzt wohne ich ein halbes Jahr in Berlin. Und irgendwie findet man sich schnell zurecht und man findet schnell irgendwie, da hat das Gefühl, okay, hier fühle ich mich jetzt zu Hause. Und dann wird es einfach weitergehen. Und deswegen, also will ich jetzt nicht sagen, dass ich, also man hat was verloren in dem Sinne, dass man sagt, okay, man hat sich vielleicht nicht richtig, noch nie so richtig ein Zuhause aufgebaut. Mhm. Aber das rennt ja auch nicht weg.
Period. Eine andere Frage, die gekommen ist, die hat mir auch sehr gefallen. Gibt es einen Traum, den du niemandem erzählst, weil er zu groß oder zu verrückt klingt?
Nee. Weiß ich gerade nicht.
Meine großen Träume sind normal. Hallo? Was soll die Frage?
Ich weiß nicht. Ja. Aber ich muss gerade überlegen. Ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt gerade so spontan habe ich jetzt nicht. Ich glaube, ich jetzt durch die Reha-Phase halt viel, weil halt einfach mein Ziel, zurückzukommen und das alles hier zu machen. Und deswegen habe ich jetzt gar nicht so die Zeit gehabt, mir irgendwelche großen Ziele oder Träume zu stecken, um ehrlich zu sein. Und der größte Traum war irgendwie so erstmal so Olympia, das hat man sich nie getraut auszusprechen, dann ist es passiert, dann war es auch so ein bisschen unreal in dem Moment und dann ist es dann trotzdem passiert und dann war es so krass. Jetzt die Weltmeisterschaft zum Beispiel, das sind so Sachen, die man sich so, ich glaube, die so im Nachhinein, so wenn ich jetzt zurückblicke, hätte ich mich niemals getraut, das zu träumen oder das auszusprechen, weil ich nicht geglaubt hätte, dass wir jemals die Chance dazu hätten und jetzt ist es auf einmal da und da denkt man sich so, okay, oh, wow. Let's go.
Ja. Let's go, auf jeden Fall. Ja. Vor allem die Frauen, wir haben jetzt in Berlin, jeder, der noch nicht Tickets hat, wenn du jetzt gerade zuhörst und noch kein Ticket hast, ich sag's dir, wollt ihr noch ein Ticket, solange es gibt, weil es ist schon spektakulär. Ich meine, Frauen-WM, Basketball-Frauen-WM war das in Deutschland das letzte Mal 1998, kann das sein?
Da weißt du mehr als ich, aber it's been a while, ja.
It's been a while. Hier, der Wettbewerb wird im September 2026 erstmals seit 1998 wieder in Deutschland stattfinden. Also it's big time. Freunde.
Ja.
It's big time. Und auch das deutsche Team. Also ihr seid schon hyped, oder? Was passiert so hinter den Kulissen? Was ist dein Eindruck?
Ach, jetzt gerade ja noch gar nichts. Also okay. So für uns. Also für uns jetzt. Noch. Ich meine, jeder ist halt in seinem eigenen Prozess gerade. Wir haben die WNBA-Spielerin, die in ihren Saisons sind. So, ich mache meine Reha. Andere sind am Trainieren. Andere sind noch irgendwie im Urlaub, weil die gerade erst aus der Saison kommen und dann jetzt wieder anfangen. Und jeder ist gerade in seiner eigenen Phase. Aber man merkt natürlich jetzt schon so, langsam kommt die Anspannung. In 3 Wochen fängt dieses Pre-Camp an, wo wir schon mal zusammenkommen, ein bisschen trainieren und dann am 9. August fängt dann der Lehrgang an, der erste Lehrgang und dann sind wir voll drin und wird jetzt auch schnell gehen. Also es bahnt sich langsam an, aber ich glaube, jeder ist gerade noch so in seinen eigenen Phasen, um dann, wenn wir alle zusammen ankommen, ready zu sein. Genau.
Time. Ich freue mich total drauf. Vor allem, es ist so viel passiert, dass wir endlich mal auch den Frauensport in Deutschland mal so richtig abfeiern können und mitverfolgen können. Ja. Du hast ja auch bei Fun Facts, auf YouTube gibt es diese Folge von Fun Facts, da war auch die Marie dabei. Habe ich mir zweimal reingezogen, weil fand ich geil. Es ging um Dankeschön. Die vergessene Frauen-WM. Yes, yes. Und ich empfehle auch jeden, der es jetzt gerade hier im Podcast ist und das sich anhört, soll danach bitte diese Folge anschauen, weil ich fand die nicht nur unterhaltsam, sondern sie war Facts, for real. Weil du nimmst halt so viel Fakten mit und du merkst eigentlich, was für Strukturen und welche Historie dahinter steckt, warum halt der Frauensport noch so klein ist in Deutschland oder generell einfach noch nicht so das Aufsehen bekommen hat. Deswegen ist die Frauen-WM im Basketball dieses Jahr so eine große Sache, weil man hat auch bei den Herren gemerkt, jedes Mal, wenn was Großes passiert ist in der Basketball-Bubble, es hat so einen Schwung im Land mal gebracht. Und dasselbe hoffen wir und wollen wir auch, wir Mädels hier halt mit der Frauen-WM. Und was ist dein Eindruck tatsächlich, was ist eigentlich dein Eindruck mit dem, mit der Entwicklung von einem Frauensport? Also du hast viel mehr Input bekommen, auch mit der Vorbereitung für Fun Facts. auch wie Fußball zum Beispiel, 1947 gab es noch Verbote, dass Frauen ja nicht mal Fußball spielen dürfen, weil die Frauen treten als männliche, männlichkeitssportliche, was auch immer.
Ja.
Mit Füßen, das war insane. Die Gebärmutter fällt beim Laufen raus, also insane. Ja.
Gefährlich, Freunde, passt auf. Aber ja, ich glaube, Frauensport entwickelt sich natürlich und ich glaube generell nicht nur der Frauensport, sondern auch die Frauen unserer Gesellschaft entwickelt sich und Gleichberechtigung rückt immer mehr in den Vordergrund und das sind aber alles Themen, die thematisiert werden müssen, worüber gesprochen werden muss, was gepusht werden muss und worüber sich man auch vielleicht auch einfach erkundigen muss und sich auch bilden muss. Ich glaube, so Gleichberechtigung ist manchmal sehr schwer zu verstehen. Man denkt so, okay, dann behandle ich jetzt einfach alle gleich, aber das ist gar nicht Gleichberechtigung, weil manche Menschen einfach strukturell benachteiligt sind durch verschiedene, also Migration, Geschlecht, Sexualität, wie auch immer. Und Gleichberechtigung halt heißt halt einfach gleiche Möglichkeiten schaffen. Und jemand, der sowieso schon alle Möglichkeiten hat, da muss man halt einfach schaffen, so die gleich das hochzupushen, dass die Menschen, die halt nicht die gleichen Möglichkeiten haben, halt auch die gleichen Möglichkeiten haben, um dann erfolgreich zu sein. Und ich glaube, darum geht es so ein bisschen. Und das sind so Sachen, die mir einfach am Herzen liegen. Und das, genau, das geht, darum geht es ja dann auch in der Fun Facts-Folge. Und ich glaube, dass Frauen im Sport da auf jeden Fall auf einem guten Weg sind. Es bewegt sich was. Man sieht, dass auch viele Frauen gern jetzt auch Sport gucken und sich dafür begeistern können, dass es nicht nur noch ein Männerding ist, Sport zu schauen, sondern dass auch Frauen Sport schauen und dass sich Frauen auch für Sport oder Athletinnen begeistern können oder freuen können und sich da inspiriert oder angesprochen fühlen oder so. Und ich glaube, das sind die ersten Schritte so. Und ich glaube, das passiert schon, aber es fehlt trotzdem halt noch einfach, es fehlen einfach Möglichkeiten. Ja.
Ich sage immer tatsächlich, es fehlen Brückenbauer. Also so wie du es gesagt hast, es gibt halt schon die Leute, die schon diese Privilegien haben oder alle Türen sind offen, die Möglichkeiten oder vielleicht sogar auch schon mittlerweile was zu sagen haben. Und das sind doch genau die, die sozusagen einen Cup haben, der overflowed ist. Nimm doch diesen Overflow und gib es den anderen, die um sie hochzuheben, also mal zu pushen oder eben diese Brücke zu bauen. Ich habe mir darüber auch schon öfters Gedanken gemacht, was eigentlich fehlen würde, sind mehr Männer, die diese Brücken bauen zwischen irgendwie Frauensport und Männersport, weil es gibt halt auch immer diese Stereotypes immer, ja, Frauensport ist immer so langweilig, Angebot, Nachfrage. Und ich finde, das sind alles so billige Ausreden. Weil wenn es dir zum Beispiel nur um Basketball gehen würde, dann schaust du auch Frauenbasketball, weil es ist ja Basketball, oder? Ist doch, also, ist Basketball. Ja. Also, what's the point?
Ja. Also ich finde auch, und ich finde natürlich gehört da noch so viel mehr zu, ich finde auch, dass man einfach davon weggehen muss, Sportarten zu vergleichen oder Frauen und Männer zu vergleichen. Das ist halt einfach ein anderes Geschlecht. So, wir sind auch vom Körper ganz anders. Frauen gebären Kinder, Männer nicht. Und Frauen haben andere Hormone und Männer haben andere. Also wir sind ja grundsätzlich einfach andere, anders. Warum vergleichen wir dann warum versuchen wir uns dann zu messen an der Leistung von etwas, das gar nicht gleich ist? Und ich glaube, das ist so das, was ich eigentlich wichtig finde im Sport, ist, dass man aufhört, Männer- und Frauensport zu vergleichen, sondern beides auf für seine Art und Leistung zu sehen und zu appreciaten.
Ja. Ich finde es auch voll cool, wie du das auch mal in einem Interview gesagt hast. Frauenspiel, oder war das sogar bei Fun Facts? Ich weiß das nicht mehr, aber ich weiß, dass du das gesagt hast. Das fand ich richtig cool. Eine andere Form von Entertainment. Und Frauen zum Beispiel spielen halt auch halt strategischer zum Beispiel. Und das macht ja auch was. Also das ist auch richtig cool. Es muss nicht immer ein Dank sein, Freunde. Es kann nur auch mal einfach mal richtig geiler Schachzug sein auf dem Court.
Ja.
Das macht Spaß.
Genau, ich finde auch. Ich finde, man muss sich natürlich drauf einlassen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, wenn man sich drauf einlässt. Und es ist cool. Es gibt coole Persönlichkeiten. Es gibt richtig coole Sportlerinnen, die auf dem Feld, neben dem Feld einfach coole Menschen sind, interessante Menschen sind und ich finde, einfach da Offenheit zu haben, ist super wichtig. Ja.
100%. Da kann ich nur das unterschreiben. Oh. Ich überlege gerade, Oh Mann, das war voll Spaß. Ich wünschte, ich könnte noch mal eine Stunde mit dir reden. Wir reden schon eine Stunde. Dann vielleicht noch eine letzte Frage von der Community und dann beenden wir das. Sounds good? Cool.
Sounds good.
Es gibt nämlich eine Frage, die fand ich auch sehr spannend. Da ist ja jeder Spieler anders. Gibt es Rituale vor dem Spiel, die du machst?
Ich finde es witzig, wenn diese Frage kommt, weil ich war früher so übelst der Ritual-Freak und war so, es muss alles so sein, wie es immer ist und es muss so sein. Und wenn es nicht so ist, war ich so übelst gestresst. War auch eine Sache, mit der ich mit meinem Sportpsychologen dann gearbeitet habe. Und zwar, ich könnte Sachen machen, die ich immer kontrollieren kann. Und das sind in mein Basketball-Journal schreiben, meine Ziele, meine Werte, nochmal mir das bewusst machen. Ich schreibe mir meine Werte ja auch so ein bisschen auf mein Handgelenk ganz oft beim Spiel. Das sind Sachen, die ich kontrollieren kann und dann mein Warm-up gut gestalten, aber so früher war ich so, okay, ich muss immer das vom Spiel essen und muss dann und dann essen und muss dann den Nap machen. Wenn ich nicht, und dann hat mich das aber gestresst, wenn ich gar nicht müde war und ich nicht nappen konnte, dann habe ich das so gestresst und dann habe ich gedacht, heute wird ein scheiß Tag. Und wenn man schon so negativ dann daran geht, dann ist es natürlich schwierig, dann so frei und locker zu performen. Und daran haben wir dann auch gearbeitet, einfach eine Routine zu haben, die man immer kontrollieren kann. Und das sind Sachen, die man machen kann. Das heißt, in seinen Basketball-Journal schreiben kann ich immer machen. Auf mein Handgelenk schreiben kann ich auch immer machen. Aber wenn ich keinen Nap brauche, dann mache ich stattdessen einfach Atemübungen. Oder ich meditiere oder, keine Ahnung, ich mache irgendwas anderes, aber halt keinen Nap. Oder ich gehe einen Kaffee trinken oder ich lese ein Buch und nehme mir einfach Zeit für mich. So. Und das ist dann meine Nap-Time, ist so Zeit für mich. Ob ich da schlafe oder was anderes mache, ist egal. Ich mache dann einfach das, was mir gut tut. Und das so für mich zu entwickeln, war sehr wichtig, dass mich Routinen nicht mehr so stressen, weil wenn man die dann nicht ausführen kann, dann hat das natürlich so einen Effekt auf einen. Und dann wird man so abergläubig, finde ich. Und das wollte ich gerne ablegen. Und deswegen habe ich mich jetzt so von so ganz strikten Routinen eigentlich eher gelöst, sondern habe noch so kleine Sachen, die mir Halt und Struktur geben, aber die variabel sein können.
Stark. Richtig cool. Ich glaube, das ist nämlich mal eine Antwort.
Das ist eine Antwort.
Ich cool.
Ja.
Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Das hat richtig Spaß gemacht, mit zu quatschen. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten hier oder den Zuhörern noch mitgeben magst? Irgendeine Message?
Ja, kommt zur WM, schaut die WM, habt Spaß beim Basketball, supportet uns. Das ist einfach alles, was ich sagen möchte.
Stark. Ja. Kann ich nur so unterschreiben. Und falls ihr noch mehr von der lieben Marie hören möchtet, sie hat auch einen Podcast, nämlich M&M Talk, mit ihrer Kollegin Emily. Und ihr könnt ja auch einmal mal da mal auch reinschalten.
Ja, vielleicht habe ich dann doch noch eine Sache. Eine Sache noch.
Okay.
Ja, ich muss einmal kurz Werbung machen, wenn wir schon über den Podcast reden.
Let's go.
Ich weiß nicht, wann die Folge hier rauskommt, aber wir haben am 1. August haben wir sogar eine Live-Folge in Berlin. Mit Box, wo wir eine Folge live aufnehmen, im Sneakers and Stuff Store. Den Link findet ihr auch auf unserer Social Media Website, wo man sich eintragen kann, dass man kommt. Und genau, wer in Berlin ist und dabei sein möchte, bitte kommt.
Let's go, ihr habt's gehört. Und viel mehr Infos erfährt ihr dann auch auf den Social Media Kanälen. Richtig cool, ich freue mich drauf. Vielen Dank. Das war Marie Gülich, Freunde. Ja. Bis zur nächsten
Danke
Folge.
Danke dir. Danke, danke, danke.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich mega, wenn du eine coole Bewertung schreibst und auch, worauf du besonders Bock hattest zuzuhören in dieser Folge. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du schon auch bei Folge 3 einschaltest, denn schon in der dritten Folge geht es darum, warum ist der Frauensport oder auch Frauen in sportlichen Berufen nicht so krass vertreten, wie sie eigentlich sollten und wie Social Media eigentlich den Sport auch beeinflusst und auch größer machen kann. Ich freue mich auf dich. Bis dann.